Aber ich sage bei den Kräutern, Vielfalt macht es aus. Ich denke mir das, wenn ich bei mir ausschaue, dann ist das ganz ein bunter Kräutergarten. Und ein bunter Kräutergarten, ich sage immer, das bringt eine Fantasie. Das sagt, ich habe eine Fantasie und eine Kreativität beim Kochen. Ich probiere mal was aus, was ich normalerweise nicht mache. Genau dich möchte ich heute einmal verkochen. Einfach einmal mutig sein, was Neues probieren. Wenn man Petersilie und Schnittlauch-Fanat oder Fanatin ist, dann wirklich einmal was anderes kaufen. Oder einmal zurückgehen zu den Wurzeln und einmal einfach aus der Wiese die zwei Sachen pflücken, die ich kenne vor meiner Haustür. Und einfach einmal mutig, abenteuerlustig sein, den Spaß zurückbringen in die Küche. Nicht, ich muss jetzt kochen gehen, sondern heute zauber ich mir was. Da werde ich einmal schauen.
Der neue Gesundheitspodcast aus Österreich. Now, die Health Podcast bei Alpha Tauern. Daniela und Bernhard Sebastian Lürzer suchen gemeinsam mit Expertinnen und Experten wöchentlich Antworten auf die Frage, wie man ein gesundes, vitales und langes Leben führen kann. Herzlich willkommen und viel Spaß beim Reinhören.
Gott lässt die Kräuter aus der Erde wachsen und ein Vernünftiger verachtet sie nicht. Ein Zitat von Alfred Vogel und somit geht es heute um unsere neue Folge, wo es sich ums Thema Kräuter oder Kräuterreich Heimat dreht. Und wir haben einen ganz besonderen Gast bei uns, Nini Order, mit der wir auch unsere erste, allererste Folge gemacht und gestaltet haben. Vor gut einem Jahr ist es her und heute ist sie wieder bei uns. Herzlich willkommen, Nini Order.
Freut mich sehr.
Hi Nini.
Hi.
Ist das echt schon ein Jahr her?
Ist Februar. Februar letzten Jahres haben wir unsere erste Folge mit der Nini gemacht, damals über das Thema Yoga. Und jeder, der die Nini ein bisschen kennt, weiß ja, dass sie so vielfältig ist und nicht nur Yoga-Mentorin ist, sondern Naturwissenschaften, Kräuter und in sehr, sehr, sehr vielen Themen angewandt ist. Und passend zum Frühjahr, wo man nicht nur in der Wohnung seinen Frühjahrsputz macht, sondern der eine oder andere auch an sich selbst zum Glück denkt, gestalten wir mal das Thema alles und das Thema Kräuter. Und da ist natürlich die Nini uns als allererste in den Sinn gekommen. Sie macht ja auch hier bei uns am Obertauern, nicht nur in Obertauern, aber eben auch hier in Obertauern die Kräuterwanderungen, die ja viel und gern besucht sind. Und jetzt möchten wir heute mal ein bisschen in die Welt von der Nini mit ihren Kräutern hineinhören.
Eintauchen.
Ja, da freue ich mich.
Also, ich habe ja ein Rotstädter Haus und relativ einen großen Garten. Gell? Und ich bin dann wirklich überfordert mit dem. Also im Frühjahr möchte ich immer alles einsetzen.
Alles. Die Motivation hoch.
Die Motivation ist dann sehr hoch. Die ist aber dann gleich wieder mal weg, gell? Weil ich dann schon sehe, dass die ersten Blumen oder Kräuter wieder hängen. Welche Kräuter sind denn da am besten, wenn man sagt, okay, pflegeleicht?
Ja.
Und am besten, wenn man jetzt nicht so den wahnsinnig grünen Daumen hat.
Also pflegeleicht ist immer gut.
Ja, pflegeleicht muss sein.
Es ist eben unterschiedlich. Viele Kräuter brauchen eben unterschiedlichste Ansprüche, aber wenn wir jetzt an die typischen Gartenkräuter vom Hochbeta denken, dann brauchen die gerne ein bisschen einen lockeren Boden, oft so ein bisschen einen sandigen Boden. Man macht dann oft das, dass man einen Foss zu viel gibt. Also ganz eine nährstoffreiche Erden und da sind sie dann fast ein bisschen überfordert, wenn das so eine feste Erden ist.
Okay.
Und deswegen eher ein bisschen ein lockerer Boden und dann zum Beispiel, wie man es eben ganz typisch kennt, zum Beispiel so Kräuter, Aussaat, Erde ein bisschen drunter mischen. Also gerade wenn wir jetzt an die südländischeren Kräuter denken, die wir im Garten haben, da ist ja der Boden ein bisschen anders wie bei uns. Der ist eher so ein bisschen sandig, ein bisschen mager. Das taugt auch viel Kräuter.
Okay. Und ich habe ja das. Ich bin dann ganz naiv im Blumenladen gefahren, habe da gesehen, da gibt es eine Hochbeet-Erde. Ich habe mir gedacht, toll, die nehme ich eingeladen. Und für mich war das Thema erledigt. Und dann habe ich mich gewundert, warum da eigentlich jetzt nicht wahnsinnig viel passiert. Da drinnen.
Für manche ist das dann zu intensiv. So. Die Erden ist ja nicht zu stark.
Aber es ist ja natürlich die Motivation hoch im Frühjahr, wo die Sonne rauskommt, wo es warm wird. Aber was würden wirklich einmal für die Beginner, für die Anfänger Sinn machen? Dass man sagt, okay, wir fangen jetzt einmal mit Kräuter an. was würden da wirklich Sinn machen? Also natürlich Pflege leicht einerseits, aber auch andererseits, dass man sagt, okay, man hat so ein bisschen ein Basic beieinander.
Ja ich glaube jetzt so, ganz typisch als Österreicher ist uns einmal die Petersilie und der Schnittlauch wahrscheinlich so im Hinterkopf. Und
stimmt, den bringst du nicht um.
Da, ja, erstens, sie sind recht leicht zum Pflegen und zweitens sind sie wirklich ganz, ganz tolle Allrounder. Die haben irrsinnige Wirkstoffe drinnen, von denen man nur profitieren kann. Bei der Petersilie zum Beispiel ist so gut für die Verdauung, für die Niere, für die Blase. Die ist so richtig, die aktiviert uns, für uns Frauen, was vom Schönsten, eben auch für den Unterleib. Und gerade so im Frühjahr, wenn wir vielleicht ein bisschen mit der Müdigkeit kämpfen, dann ist es ein Vitamin C-Lieferant, der wirklich kostengünstig ist, den wir direkt im Garten pflücken können, der uns den Blutdruck reguliert und zusätzlich für den Sommer die Haut ein bisschen strafft.
Petersilie, echt?
Genau, also ein ganz ein tolles Kraut, was man wirklich leicht im Garten halten kann.
Mhm. Kannst du das auch überall reintun, die Petersilie? Kannst du ja auch so wie ein Thymian, du ja dann auch immer ins heiße Zitronenwasser rein, ja. Mit Ingwer. Kann man das mit der Petersilie auch machen? Nicht ins heiße jetzt, sondern in ein kühles Getränk für den Sommer?
Das sagt. Ist ganz eine spitze, also ganz okay. Eine gute Frage, weil wir müssen so denken, unsere Kräuter haben meistens die größte Wirkkraft, wenn sie ganz frisch sind. Ja. Was heißt das? Wenn ich jetzt zum Beispiel meine Petersilie, mein Schnittlauch ewig lang mitkoche, dann geht eigentlich alles verloren.
Ja, genau.
Wenn ich ihn jetzt pflück und die brauchen erst übermorgen, so wie wir es in den meisten Geschäften haben, dann ist auch das meiste vom Wirkstoff verloren gegangen. Deswegen, wenn ich jetzt wirklich zum Beispiel im Frühjahr so, wie machen wir, ich möchte den Schnittlauch nutzen, also wirklich das nutzen, der ist extrem reinigend. Man kann sagen, so wirklich zum Detoxen ist einer der Pflanzen, der wunderbar die Radikale fängt. Das heißt auch krebsvorbeugend. Und da wäre natürlich am besten, man nimmt ihn wirklich roh und ganz frisch. Wenn ich ihn jetzt in die Suppe gibt, wirklich kurz vorm Anrichten drauf gehen.
Am besten ist er von Butterbrot oder mit.
Okay. Das wäre ideal.
Das Klassische.
Man könnte das Radieschen dazu kombinieren und dann bin ich für den Frühling fit.
Fertig, gell? Stimmt.
Und auch beim Schnittlauch gerade so, wenn man im Frühjahr meistens machen, wenn man ein bisschen miert, da hilft uns einfach durch das wunderbare wieder Vitamin C, was der auch drinnen hat. Aber auch durch das, dass einfach oxidative Stoffe den im Körper fangen kann. Das heißt, wenn wir ständig am Stress ausgesetzt sind, dann produzieren wir in unserem eigenen Organismus viel Radikale, die irgendwann die Zellen beeinträchtigen. Sei es in dem zum Beispiel bei den Xylomeren, das ist Chromosomenden, dass man schneller alt wird, dass die Haut mild ausschaut, oder sei es ganz typisch, wie wir es alle eben kennen, weil es so präsent ist, dass sie die Zellen verändern, dass dann zum Beispiel der Krebs plötzlich da ist, da wäre der Schnittlauch ein wunderschönes, ganz einfaches Kraut, das da vorbeugt.
Da wäre es halt cool, wenn es für die Haut Schnittlauchcreme gibt.
Da gibt es dann noch viel bessere Sachen. Das heilt von innen.
Okay,
genau.
Also man kann nicht einschneiden.
Wir müssen nur ein paar Meter da nach hinten gehen ins Hochmoor, da hätten wir sonst die Gesichtsmaske, dass wir gleich ein paar Jahre jünger ausschauen.
Mit der habe ich mich als Kind auch schon eingecremt.
Man hat schon gewusst, was gut ist.
Also das ist ja, ich sage mal, Petersilie, Schnittlauch ist relativ geläufig. Kennt man ja von früher oder zu Hause macht man das, glaube ich, oder es kennt, glaube ich, auch jeder. Aber gibt es noch irgendwas, so einen Geheimtipp, wo du sagst, das würde auch noch richtig gut draufpassen oder reinpassen? Ja.
Für mich ist wirklich ein Must-Have in meinem Garten der Rosmarin. Der perfekt, gut investiert. Der hat wirklich fast alles, was man brauchen kann. Der wirkt antiviral, der schaut, ist entzündungshemmend.
Ja.
Und was ganz, ganz wunderbar ist, wir kennen das wahrscheinlich, die Allergie blockt uns extrem im Frühjahr, der wirkt antiallergisch. Es ist eigentlich wie eine natürliche Medizin, die einfach den Organismus stärkt. Dann stärkt er Psyche, das heißt, hilft bei der Depression, hilft beim Stress. Und wieder Radikalfänger, wie vorher der Schnittlauch. Ja. Und was noch wunderbarer ist, den kann man wirklich bis, wenn man ihn früher setzt, da hat man bis in den späten Herbst erfreit, ersetzt uns jegliche Konservierung. Also wir, wenn wir jetzt aufs Backerl bei den meisten Sachen hinten drauf schauen, dann steht E392 Konservierungsstoff. Mhm. Das könnte man eigentlich mit dem Rosmarin ganz natürlich machen. Ja, also einfach ein bisschen zurück zum Ursprung. In den südländischen Bereichen, da nutzt man den Rosmarin für das ganz oft.
Okay. Mhm.
Und bei welchen Allergien hilft er?
Allgemein. Der setzt einfach unsere Schwelle runter, dass das Immunsystem überstärkt reagiert. Eine Allergie kann man sich so vorstellen, dass ihr vom Umweltreiz einfach zu stark reagiert. Mhm. Ich aktiviere zu viel Histamin und deswegen brauche ich dann ein Antihistamin, dass ich das wieder dämpfe. Mhm. Und der Rosmarin, der reguliert uns schon davor.
Da habe ich aber eine Frage, weil ich weiß, das hilft alles und natürlich, Naturmedizin ist ja ein Wort, da gehen ja die Lichter an, aber wie viel muss ich denn da nehmen? Weil wir haben auch schon jetzt ein bisschen in einer letzten Folge gehört, dass vor allem jetzt in der letzten Folge mit dem Dr. Spitzbart hat er gesagt, bei diesen ganzen, okay, das ist jetzt wieder ein anderes Thema, Nahrungsergänzungsmittel, die aber auch durchwegs sehr hochwertig sein können und biologisch sind. Aber da ist oft die Verzehrempfehlung, die oben steht, viel zu weit herunten. Und das hat rechtliche Hintergründe. Und teilweise ist es sogar so, wenn wir jetzt einmal Aminosäuren brauchen, nur als Beispiel genannt, dann müsste man fast das Zehnfache nehmen, als was da hinten oben steht. Weil die setzen das sehr nieder an, eben aus rechtlichen Gründen. Ja. Wenn man jetzt dann zur Natur kommt und sagt, okay, Rosmarin und hin und her, macht es da dann die Dauer aus, dass ich das vielleicht jeden Tag mal aufs Essen rauf tue, einen Schnittlauch, einen Rosmarin, eine Petersilie, oder muss ich mal das in den Smoothie reinschmeißen, damit ich wirklich eine Masse habe?
Ja.
Die Wirkung mal. Mhm, mhm.
Die Wirkung entfaltet sich einfach durch die Veränderung im Organismus. Und eine Veränderung, die passiert nicht vom einen Tag auf den anderen. Die Allergie entsteht auch meistens nicht vom einen Tag auf den anderen. Das ist ein Konstrukt, das entstanden ist. Entweder ist es wirklich angeboren, manchmal ist es die Allergie ganz stark getriggert durch einen Stress. Und durch das, wenn ich jetzt den Rosmarin nehme, dann ist es wirklich ein sanftes Anwenden, dass ihn einfach über längere Zeit einbindet. Und ganz, ganz wichtig, wenn ich jetzt nehmen will, dass ich wirklich zum Beispiel Allergie vorbeugen will, dann roh nehmen. Das heißt, kurz beim Gekochten am Schluss drüber geben oder ins Wasser reingeben, aber wirklich anquetschen, dass das ein bisschen rauskommen darf. Zum Beispiel mit dem Mörser kurz einmal wirklich öffnen, durch das, dass das wirklich eine starke, ja, man nennt es Cuticula, also so eine Hülle hat, die leicht wachsig ist. Wenn ich den jetzt nur reinstecke, passiert nicht viel ins Wasser. Gell? Ich muss ihn ein bisschen aktivieren.
Und das macht auch die Verdauung nicht. Also das bricht jetzt die Verdauung nicht auf, dass das Wirkstoffe trotzdem kommen.
Naja, durch das, wenn ich ihn jetzt isst, ist das was anderes. Nimm ihn jetzt einfach im Wasser, eine Stange rein, dann tue ich mir
schlagen. Dann tue ich das schon immer falsch.
Und dann muss man einfach in erster Linie wirklich dran denken, was habe ich für eine Kräuter? Weil unsere Pflanzen, die gehen mit dem Stress nicht so um wie wir, dass wir jetzt uns ganz ausgelaugt fühlen. Wir schweben quasi weit weg von unserem Wohlfühl. Und zwar bei den Kräutern ist das wunderbar. Die brauchen den Stress, dass uns gut tut. Das kann man sich jetzt so vorstellen, dass wenn die Pflanze zum Beispiel an Windstress ausgesetzt ist, da ist einmal stark sonnig, dann fällt wie bei uns wieder einmal ein Schnee im Sommer, dann muss sie sich ganz anders entwickeln. Man nennt es, sie entwickelt sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und das sind genau die für uns so gesund sind. Deswegen ganz wichtig, wenn ich das jetzt kaufe, scheiden sie natürlich die Geister, aber dann kauft man Bioqualität, weil das ist einfach nicht gleich behandelt, das ist noch nicht gespritzt worden oder nicht im gleichen Ausmaß und dadurch hat es einen Schutz gegen einen Fraßfeind. Weil sonst, wenn mich der Käfer anknappert und das tut mir eh nichts, dann muss die Pflanze nichts einlagern. Also die Qualität ist ganz wichtig. Deswegen, wir sitzen da heute im Paradies. In der Höhe heroben.
Kräuterreich Obertauern.
Genau.
Da muss ich auch kurz einwerfen, dass wir in unserer Küche im Hotel, jetzt mal abgesehen von der gesundheitsorientierten Küche, immer frische Kräuter bei den Speisen verwenden. Super. Die kommen zum Glück von einem regionalen Lieferanten. Ist zwar Bayern, aber wir sind ja im Grenzgebiet, das darf man zur Heimat schon dazu zählen. Und
das
zählt dazu. Aber wir kriegen die da immer frisch und das mehrmals die Woche. Und unser Küchenchef verwendet immer verschiedenst, egal bei den Vorspeisen, Suppen, Hauptspeisen, Kräuter unterschiedlichst, aber ja,
vielfältig.
Ja, spitze.
Vielfältig und das rundet das wirklich schön ab.
Wir haben ein Buffet drüben, Thymian stehen und Minze, darum habe ich das auch da vorne stehen, weil dann tausche ich es wieder aus. Gell? Aber ich glaube, ich bin die Einzige, was das zurzeit verwendet, weil die Gäste, glaube ich, nicht ganz wissen, muss da mal auf nächstes Mal ein Schüttel hinstellen, was da für was das eigentlich ist, der Rosmarin.
Beschreibung dazu.
Eine Beschreibung.
Und, was wenn wir jetzt wissen,
ja genau, weil ich schneide im Oberhaus rein, tue das warme Wasser, Zitrone rein und für mich ist das dann...
Das habe ich auch nicht gewusst, dass man es zerstampfen.
Ja, aber es ist eigentlich ja logisch.
Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich ein Basilikum habe, wo ich ganz ein weiches Blatt habe, oder den Rosmarin, man merkt, wenn man reibt, er ist ein bisschen wachsig, dann tut man sich da leichter, dass man was rauskriegt.
Ja, das stimmt.
Jetzt haben wir mal darüber gesprochen, welche Kräuter, dass man, also Must-Haves vielleicht, die haben wir eh nur gestreift. Aber gibt es auch Kräuter, die man nicht essen sollte, die vielleicht auch einer anderen Verwendung zugeführt werden?
Also bei den Kräutern ist es so, viele haben Vorteile und natürlich Nachteile. Ich sage immer, die Vielfalt macht es aus. Wenn ich jetzt nur Rosmarin isst, dann wird es mir auch nicht taugen. Die Vielfalt ist wichtig. Und dann ist es wichtig, dass einfach jeder individuell ist. Das heißt, dass wenn ich jetzt zum Beispiel einen ganz sensiblen Magen habe, dann wäre für mich die Minze was, was ich weglassen würde. Man hat immer gesagt, Pfefferminz, das kann man schon für den Magen, ja, aber wenn ich jetzt ganz eine sensible Schleimhaut habe, leicht zur chronischen Gastritis sogar vielleicht neige, dann würde ich die Minze weglassen. Habe ich mit Herz und Kreislauf ein Problem, indem ich auch oft mit dem Bluthochdruck kämpfe, dann wäre der Wacholder was, was ich beiseite schieben wird.
Okay.
Deswegen, das ist wirklich individuell für jeden. Es hat halt alles seinen Vor- und seinen Nachteil.
Da brauch jetzt dir so ein richtiges, dickes Kräuterlexikonbuch, wo du dann nachschauen kannst, was für wen passt. Weil oft denkt man sich, wenn du jetzt zum Beispiel mit Herz hast du jetzt gesagt, Wacholder, da denkst du auch nicht gleich, dass du das vielleicht weglässt.
Ja.
So jetzt. Du denkst, okay, das nehme ich, weil das ist ja eh ein Gewürz, das ist ja eh gesund, aber eigentlich taugt man überhaupt nicht im Magen.
Zum Beispiel
also beim Herzen.
Ja, der Wacholder zum Beispiel, der wirkt so, umsonst haben wir es nicht im Sportgel drin, also der regt die Durchblutung an, der wirkt aktivierend und durch das ist es, wenn ich jetzt sowieso schon stark aktiviert bin im Herzen.
Das ist nicht gut, gell?
Genau. Aber ich sage bei den Kräutern, Vielfalt macht es aus. Ich denke mir das, wenn ich bei mir ausschaue, dann ist das ganz ein bunter Kräutergarten. Und ein bunter Kräutergarten, ich sage immer, das bringt eine Fantasie. Das sagt, ich habe eine Fantasie und eine Kreativität beim Kochen. Ich probiere mal was aus, was ich normalerweise nicht mache. Genau dich möchte ich heute einmal verkochen. Einfach einmal mutig sein, was Neues probieren.
Ja, das wäre eh cool.
Und gibt es, weil meine Schwester jetzt gesagt hat, man bräuchte da wirklich ein bisschen eine Art Ratgeber. Hast du schon Ratgeber geschrieben?
Ich selber noch nicht, nein.
Das wird Hechte Eisenbohr.
Ja.
Ninis Ratgeber, das war wichtig. Aber weil da so viel zusammenhängt, wie du jetzt dann gesagt hast, und wenn man ein gewisses Defizit hat, sollte man das eine weglassen. Jetzt bin ich natürlich, jeder greift zum Handy, googelt einmal, aber sich jetzt die Informationen aus dem Internet immer zu holen, bin ich auch nicht so der große Freund. Gibt es dazu seriöse Lektüren, wo man sagt?
Ja, es gibt ganz viele tolle Lektüren. Das kommt jetzt ganz drauf an, was habe ich vor. Will ich jetzt wirklich die Gartenkräuter? Weil ich muss sagen, ich bin ja großer Freund vom Unkraut. Das heißt, von dem, was direkt vor uns auf der Wiesen oder am Rosen wächst, da wachsen
das,
oft
was die
besten.
So abgemalt wird.
Genau. Und da kommt es ein bisschen darauf an, wo will ich da reingehen. Kenne ich mich schon ein bisschen aus oder fange ich bei Null an? Muss ich mal die Pflanzen erkennen? und einmal unterscheiden lernen. Also es gibt da viel tolle Literatur.
Was empfiehlst? Oder welche Schriftstellerin oder Schriftsteller?
Ja. Also ich glaube einfach durch den Zugang, dass ich für den Bauernhof aufgewachsen bin bei meiner Oma, mag ich einfach gern so, ja, wie man ursprünglich mit den Kräutern umgeht. Ich mag auch gern wirklich diese nicht so typischen Kräuter, das Zurückkommen zum Ursprung. Und da gibt es eben die Frau Aschenbacher, ist eine ganz alte Bergbäuerin, die hat da tolle Bücher geschrieben und das ist wirklich...
Aschenbacher.
Genau, und das ist wirklich zum Empfehlen.
Das werden wir in unsere Shownotes hineingeben, dann können unsere Zuhörer und Zuhörerinnen sich das mal anschauen. Aber jetzt hat mich eins interessiert, du hast gesagt, du bist auch auf die Unkräuter interessiert. Was versteht man darunter? Weil, also Unkraut ist nicht gleich Unkraut.
Nein, das, was wild vor uns wächst, ist das Schönste. man kann daran denken, wie haben wir früher gemacht? Wir haben keine Medizin gehabt, wir haben nicht in die Apotheke gehen können, wir haben kreativ sein müssen. Und ich denke da immer wieder dran im Frühjahr, wenn ich jetzt rausgehe und zum Beispiel einen Löwenzahn pflück, was das nicht für eine wunderbare Urkraftpflanze ist. Die entgiftet uns, also ganz wichtig für Leber. Alle, die mit Magen Probleme haben, ist das einfach eine großartige Pflanze ebenfalls. Sie hat so viel Vitamin- und Mineralstoffe drinnen. Und das, was so leicht bitter schmeckt im Löwenzahn, das ist für uns meistens ein Zeichen, ah hoppala, das ist ganz gesund. Also das ist wirklich...
Bitter ist das neue Süß.
Genau.
Ja, isst du denn dann so einfach?
Ja, voll gern. Da ist bei mir in jedem Kräutersalz drinnen. Auch die Wurzel, also die Spitze.
Okay.
Da kann man
alles... Stängel, alles.
Da kann man, außer dem Stängel, da wirklich alles ernten. Das heißt, die Blüte, zum Beispiel Blüte. Für den Löwenzahnhonig, ja, wenn ich jetzt auch die Atemwege ein bisschen stärken will, dann kann ich die Blätter wunderschön zum Entgiften, Erneuern, Blut reinigen, entweder einen Röhrlsalat, wie man bei uns in der Steiermark sagt, das auch klein geschnitten, pikant abgemacht, das ist wunderbar, zum Beispiel im Frühjahr einfach zu einem Pasta-Gericht oder auch wirklich die Wurzel gleich schön verwendet, zum Beispiel für einen Tee.
Also das ist mit der Wurzel schön aussah.
Ja, wenn wir jetzt ganz, ganz, ganz fortgeschritten sind, dann ernten wir ja nur die Teile, wenn sie die maximalen Inhaltsstoffe haben. Das heißt, wenn der Löwenzahn blüht, dann hat er da seine maximale Stärke. Es sind nur die Blätter und da zum Beispiel im Frühjahr, dann würde ich die ernten. Und die Wurzeln, die macht man eigentlich wirklich im Herbst und oder ganz im Frühjahr, wo halt alles drinnen ist. Gell? Aber jetzt am Anfang kann man einfach einmal alles mitnehmen und einmal probieren. Da fährt er drüber der Rosenmacher.
Jetzt nicht mehr. Heute, ab jetzt zu entpflücken, weil jetzt weiß ich ja, dass das gesund ist.
Ja, unbedingt.
Kräuter sind ja vielseitig einsetzbar. Was kann man noch damit machen? Cremen, Tinkturen oder welche Geheimtipps gibt es da von der Nini?
Einmal unbedingt, wenn man jetzt startet, nimmt man es einmal mit in die Küche. Dann kann man es einfach verkochen, einmal vielleicht einen Tee machen und dann, wenn man schon ein bisschen vielleicht jetzt Erfahrung gesammelt hat, dann ist es toll, zum Beispiel eine Tinktur, sei das, dass man sagt, ich brauche einfach was, dass ich am Abend besser schlafe, dann kann man sich das zum Beispiel am Oberkörper richtig auf unsere Stresspunkte auftragen.
Was nimmst du her? Lavendel?
Das wäre zum Beispiel ganz klassisch, genau, ein Öl mit Lavendel ansetzen, das ist dann ein Mazerat, nennt man das, und das lässt man dann eben ziehen. Man kennt das jetzt auch zum Beispiel, wenn man sagt, mich blockt wirklich oft die Neurodermitis, weil der Stress da ist, dann würde ich zum Beispiel gerade bei uns da einen Wundklee, eine rote Lichtnelke dazu nehmen. Wirklich so Sachen, die wohltuend sind, gell? Also der die Haut sehr pflegen.
Also man kann ruhig mehrere Kräuter zusammenmischen,
auf
ohne dass was.
Auf jeden Fall. Das braucht halt ein bisschen Erfahrung.
Ja, genau.
Ich kann auch mal einen Raumduft ansetzen. Ich kann auch mal ganz banal Öl und Essig verfeinern durch meine Kräuter aus dem Garten.
Kräutersalz dann.
Genau, Spitze.
Mhm. Und gibt's auch so Badekugeln, Kräuterbadekugeln?
Kann man natürlich auch machen.
Das wäre eigentlich interessant. Ja. Nimmst die Natur mit ins Badezimmer.
Jetzt weißt du, was du im Sommer tust. Mhm. Du gehst auf die Wiesen oben tauern, sammelst schöne Kräuter und machst dann Badekugeln.
Das wäre schon eine gute Idee.
Und das wird jetzt nicht rausgeschnitten.
Ja.
Bernie, da gehen wir schon.
Ja. Nur, okay, da kann ich meiner Kreativität freien Lauf lassen und nehme Latschen, alles Mögliche. Also, okay, das ist, aber da brauche ich auch Kräuter, die gut riechen, weil sonst entfaltet sie es ja nicht.
Ja, und ich muss schon wissen, was ich pflück, was ganz wichtig ist, weil manche sind natürlich auch wirklich, die reagieren mit der Haut. Das heißt, das kann dann genau das Gegenteil bewirken, was wir uns wünschen.
Richtig, das ist ja das.
Wir schauen dann schrecklich aus, weil wir uns gedacht haben, wir tun uns was Gutes.
Ja, genau.
Also unbedingt, wo immer, was man pflückt, das muss man kennen.
Und das, da möchte ich dir immer Rufzeichen dazu setzen, weil gut gemeint ist nicht gut gemacht. Ja, genau. Und, oder nicht immer gut gemacht, weil das, genau.
Und da kommen wir wieder auf das zurück mit dem Handy, wo dann die Kinder mir erklärt haben, Mama, wenn du nicht auskennst, dann gehst du rein auf Google, dann gibst du den Fotoapparat und dann fotografierst du die Blume oder so ab und dann steht drunter, für was die, welche Blume oder welcher Kräuterding das ist und dann steht drunter, für was.
Ja.
Ist das wirklich so?
Es gibt
ich bin da oft echt ein bisschen.
Apps.
Nein, einfach bei Google einige. Das ist, und dann fotografierst du es da. Ich bin da oft so im Wiegelwagel, ob das wirklich richtig ist, alles, was da dann rauskommt. So.
Es ist natürlich keine hundertprozentige Garantie und gerade wenn wir was zu uns nehmen oder auf die Haut, dann muss man sich 100% sicher sein.
Ja.
Gerade wenn wir jetzt bei manchen Pflanzenfamilien sind.
Ja.
Denkt man an die Doldenblütler, die was so schön weiß sind, wo die Schafgabe dazugehört, die sind wirklich gefährlich. Da gibt es welche, die sind ganz heilsam und die andere schaut sehr ähnlich aus, ist aber wirklich tödlich in kleinster Dosis. Gell? Also da muss man die Kräuter, gerade die Wildkräuter, die ich nicht gekauft habe, die muss ich unterscheiden können. Das ist das Wichtigste.
Wo gibt es die am meisten? Weil ich war letzten Sommer wandern in einem Naturschutzgebiet im Pinzgau und da haben wir so eine gesehen. Und der mit mir mitgewandert ist, hat dann mir erklärt, schau her, das ist die Schafgabe, die darfst du nicht einmal berühren, hat er gesagt.
Okay.
Weiß jetzt nicht, ob es so extrem ist, aber...
Die Schafgabe hat einfach eine Eigenschaft, das ist wirklich eine der großartigsten Heilpflanzen. Das muss man so sagen. Gerade für alle, die mit dem Magen, mit dem Darm, oft mit dem geblähten Bauch Probleme haben, wunderbar. Raumflößend, sie beruhigt, großartiges Kraut. Aber sie sind wie alle Doldenblütler phototoxisch. Das heißt, wenn ich sie jetzt berühre und es ist ein ganz sonniger Tag und ich bin jetzt ein sensibler Typ bei der Schafgabe, da braucht man schon eine sensible Haut, dann fängt es an, als wird es ein bisschen zittern oder nageln auf der Haut. Also es reagiert, es brennt ein bisschen. Die Schafgabe, da ist es in der Regel wirklich sehr mild. Bei Kindern kann es stärker sein. Aber wenn man jetzt zum Beispiel bei euch Richtung Moor nach hinten, da gibt es die Bärenklau. Es gibt da jetzt schon in ganz Österreich die Riesenbärenklau. Da ist es mächtig. Also da darf man bei der Riesenbärenklau, die kehrt natürlich nicht zu uns daher. Das nennt man Neophyten. Also nicht heimisch und wirklich problematisch, invasiv.
Aha.
Das macht wirklich Riesenverbrennungen, also wirklich bedrohlich.
Und wie kommen die zu uns?
So schön.
Durch die Samen.
Ja, eher durch den botanischen Garten, dass man das einmal aussetzt. Das Klima verändert sich. Sie kann dann gut bei uns keimen und so verbreiten sie eigentlich die Pflanzen.
Mhm.
Und dadurch kommen eben auch nicht heimische Pflanzen dann durch und verbreiten sie zum Teil bedrohlich stark bei uns.
Wenn man sie da nicht auskennt, gell?
Immer mit Vorsicht vorgehen. Mhm.
Deswegen pflücken, was man kennt und einmal still und ruhig anfangen.
Ich bin nicht pflücken, was man kennt, das ist...
Also ich bin da überall so. Ich bin auch nicht wer, der Schwammerl suchen geht. Das mag ich nicht. Ich Schwammerl sehr gerne, aber ich selber pflücken, das mag ich nicht. Schwammerl konnte ich schon unterscheiden, aber wenn es dann zu den Pilzen geht, da Herrn Pützbock ja noch eine Rolle andere, da träume ich auch nicht mehr drüber.
Ja, ich mache das allein sowieso nicht. Also ich brauche da wirklich einen, obwohl ich zu 100% weiß, okay, das passt, weil,
ja.
Also da konnte ich mich auf mich auch nicht zu 100% verlassen, dass ja. Ich sage, das ist wirklich. Gibt es auch Kräuter, die was hilfreich sind gegen das Bauchfett?
Jetzt kommt das Thema. Jetzt alle zuhören.
Wo wir? Wir machen uns bereit für den Frühling.
Eben.
Der Bikini wartet schon. Also, man muss schon sagen, fürs Bauchfett am allerwichtigsten ist, dass wir viel trinken, ausreichend schlafen und eine gesunde Routine für uns entwickeln. Die Kräuter können uns unterstützen, gell? Aber das andere rundherum ist einmal ganz wichtig. Aber es gibt natürlich zum Beispiel die Kresse, die wir alle kennen. Ja. Die wäre da zum Beispiel wunderbar. Die enthält das Spurenelement Chrom und dadurch haben wir einfach ein schnelleres Sättigungsgefühl und wir sind nicht gleich für Essen. Und bei denen, die was aber jetzt so, man merkt sie, wenn man Kresse angreift, die ist so relativ sanft und sie zerfällt schnell.
Mhm.
Da ist es umso wichtiger, dass wir es, wenn wir es pflückt haben oder geerntet haben, gleich verzehren.
Mhm.
Bei der Kresse sagt man, die verliert fast all ihre Vitalstoffe nach einer Stunde nach dem Pflücken. Deswegen umso wichtiger, dass man da wirklich sie das dann gleich zum Beispiel aufs Brot drauf gibt oder auf den Salat.
Aha.
Beim Schnittlauch wär's, der war wieder ganz spitze. Fettverbrennung. Durch das, der hat diese Schärfe, die wir auch beim Ingwer kennen.
Ja.
Das sind, so wie beim Schnittlauch, ist das einfach eigentlich ein Öl, was drinnen ist, auch zum Teil Senfölglykoside. Und die machen einfach, dass wir schneller verbrennen. Das heißt, ohne groß bewegen, der Schnittlauch hilft uns da schon. Und wenn wir jetzt die Runde dazu spazieren, spitze.
Jetzt weiß ich, was ich in den Garten gehabt.
Und wir machen dann natürlich auch die Haut noch schön straff. Hätte ich gesagt, jetzt ist der Bauch schon straff und jetzt nehmen wir uns all die Wassereinlagerungen vielleicht noch, da könnte man dann auch den Basilikum nehmen. Der hat ganz viel.
Also wenn du viel Wasser jetzt hast zum Beispiel, dann hilft der Basilikum.
Genau. Der macht
gerade. Das ist ja dann auch in der Schwangerschaft. Also wenn man, weil führen wir auch in der Schwangerschaft Wasser.
Ja. In der Schwangerschaft muss man immer extra aufpassen. Da möchte man nichts überstrapazieren. Alles sind kleine, sanfte Mengen. Viele Kräuter sind während der Schwangerschaft ganz tabu, weil halt viele zum Beispiel krampflösend wirken, was uns jetzt, wenn wir im Zyklus sind, ganz gut tun, aber die dürfen wir dann wirklich, da darf man nicht übertreiben.
Okay. Gell?
Aber wenn wir jetzt sagen, wir haben zum Beispiel ein bisschen mit der Zellulite zum Kämpfen oder so, da wäre der Basilikum super, weil wir haben viel Vitamin K und das nimmt uns so ein bisschen die Wassereinlagerung und die Haut schaut straff aus.
Wo schmunzelst du da gegenüber?
Ich höre ganz aufmerksam zu.
Wir sind straff für den Frühling, hätte ich gesagt. Wir wissen das.
Besser geht's nicht, besser geht's nicht.
Und alles natürlich.
Genau.
Also ohne.
Wenn man jetzt vom Bauchfett ein bisschen weiter hochkommt. Nein. Aber gibt es Kräuter, die auch besonders zum Beispiel Unterschiede machen, was eher mehr für Frauen oder was eher für mehr für Männer ist? Gibt es Frauenkräuter, Männerkräuter oder. Gendert man da?
Auf jeden Fall. Wir haben jetzt einmal angesprochen, diese Kräuter, die was uns Vitamine, Mineralstoffe liefern, die halt für spezifische Sachen im Körper dann gut sind. Und gerade wenn wir jetzt an die weiblich und die Männlichkeit denken, dann spielt da ganz viel hormoneller Haushalt dazu. Und da ist natürlich wichtig, dass wir da regulieren. Ich sage immer, es gibt diese Kräuter auf jeden Fall, ganz wichtig. Und ich sage aber, wenn man jetzt eher vielleicht ein bisschen auf der faulen Seite ist und einmal sagt, ich möchte einfach einmal anfangen, dann wäre zum Beispiel für den Mann und für die Frau das wohl für mich einfach kräftigste Kraut der Rotklee, den wir alle kennen, der wahrscheinlich vor uns am Rosen wächst. Den wir von früher kennen, indem wir wahrscheinlich die Blüten auszuzelt haben. Also der ganz normale.
Beim Sauerampfer gemacht.
Okay, ja, da haben wir ja, die Blüten, nein, du, da, da, die habe ich nicht zuzelt. Die Blätter haben wir gegessen, wahrscheinlich, die so sauer waren.
Ja, genau.
Ja, und beim Rotklee, der ist für mich wirklich was vom Tollsten. Also der hat, wenn man jetzt einmal kurz zu den Inhaltsstoffen zurückkommt, da haben wir Magnesium, Calcium, Kalium, die B-Komplexe mit Niacin, Thiamin, Vitamin C, sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, das heißt wieder ganz viel, hilft uns gegen einen Pilzbefall, hilft uns, dass wir Radikale fangen, dass wir gegen einen Virus besser uns abwehren können, senkt das Cholesterin ganz natürlich, hilft, dass der Knochen stark bleibt. Und wenn wir jetzt dran denken, an die Männlichkeit und Weiblichkeit, dann ist er für die Frau extrem hormonregulierend. Das heißt, wenn wir während dem Zyklus himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt sind oder den Partner fast zerreißen können, dann ist der Rotklee wirklich was Tolles und auch im Wechsel, das wo wir so diese Hitzewallungen haben, da wirkt er extrem schön bei der Frau. Und für den Mann, für mich fast noch besonderer, wer so einfach ist. Beim Mann ist es so, wir kennen das wahrscheinlich, wenn wir jetzt einmal einen wüden Stress haben oder einfach einmal sagen, es ist uns alles zu viel, dann fällt gern das Testosteron und das Östrogen. Und das Schöne ist, die meisten erkennen es spätestens in der Midlife-Crisis, genau da passiert das halt verstärkt. Und der Rotklee hat einfach Phytoöstrogen. Das kommt unserem eigenen Östrogen sehr nahe und durch das reguliert er da. Er hilft uns, dass man gerade in diese Zeiten, wo man oder man dann eben sehr gern merkt, ein Leistungseinbruch, ich fühle mich müde, ich kann mich schwer konzentrieren, ich habe auf nichts eine Lust, da wirkt er wunderbar und reguliert, ganz auf natürliche Weise. Und vielleicht auch kurz, um ein bisschen Achtsamkeit zu schulen, beim Mann ist noch immer der Krebs Nummer 1, der Prostatakrebs. Und der Rotklee hat einfach jene Funktion, dass er im PSA reduziert und dadurch einfach Prostata- und Lebergesundheit unterstützt. Deswegen wirklich eine tolle Pflanze.
Ist wirklich gut.
Die Superkraft aus der Natur.
Ja.
Superfood vor der Haustür.
So ist es. Und für die Frauen natürlich den Frauenmantel vergessen. Ja, genau, auch die Schafgarbe, eine Melisse ist oft gut, ein Himbeerblatt. Und beim Mann ganz typisch schmalblättriges Weidenröschen zum Beispiel, was auch einfach den männlichen Zyklus schön unterstützt. Brennnessel. Also das sind tolle Sachen, die ganz einfach sind.
Ich glaube, so können sich Männlein und Weiblein gegenseitig gut unterstützen.
Ja, ja, einfach diese Hormonbalance, dass wir Balance halten und dass wir eben nicht diesen Tiefs so zu 100% ausgesetzt sein müssen.
Okay, jetzt haben wir mal ganz verkehrt, was man alles nehmen kann und für was, aber gibt es dabei auch Überdosierungen? Kann man zu viel nehmen oder wird es natürlich ausgeschieden?
Ja, und zwar alles mit Maß und Ziel. Und wir haben natürlich bei den Kräutern ganz das Gleiche. Wir haben viele, da wird nicht viel was sein. Manche werden uns dann, wenn wir es jetzt wirklich übertreiben und ich trinke jeden Tag nur Minze und ich lebe das richtig, dann wird mir das am Magen schlagen. Zum Beispiel auch bei anderen, die werden einen Kopfschmerz erzeugen. Und dann gibt es natürlich so diese klassischen Überdosierungen, von wirklich ein bisschen spezielleren Kräutern. Und da wäre zum Beispiel, den wir alle kennen, der Zimt, so ein klassisches Beispiel. Da haben wir oft so ein bisschen günstigere Zimtsorten, wie den Cassia-Zimt, und der enthält dann einfach mehr Kumarin, der Gehalt ist höher, und der hat dann einfach auf Sicht einen leberschädigenden Effekt. Man sagt, er kann im das Karzinomrisiko erhöhen, deswegen beim Zimt einfach nicht überdosieren. Still und gemächlich. Vielleicht auch lieber einmal einen teureren Zimt kaufen, der hat weniger Kumarin drin und dann hat man da auch schon ein bisschen weniger.
Zimt kommt mir sowieso nur vor, so im Herbst, also vor Weihnachten.
Okay.
Also ich würde jetzt im Sommer, mache ich mit Zimt, kommt mir das gar nicht. Ich habe ihn da, aber ich verwende ihn nie. Für mich ist das so ein typisches Gewürz oder vor Weihnachten, so Zimt, Nelken.
Und stimmt, es macht eine Weihnachtsstimmung.
Gell, schon. Gell? Mhm. Ich habe das sonst, nehme ich das nie her. Den Zimt.
So vom Brei manchmal, da passt auch gut, aber ja.
Milchreis.
Und gibt es Kräuter, die auch speziell, jetzt haben wir den Hormonhaushalt angesprochen, aber die auch speziell für die Psyche etwas Gutes tun?
Ja, wenn ich noch kurz einwenden darf von vorher bei der Überdosierung, weil was immer wieder mal passiert, man weiß nicht warum, aber das ist halt so, ist, dass man zu viel Muskatnuss erwischt.
Ach.
Gell? Und dann ist es aber so interessant, dass die Muskatnuss, die hat so ein wunderschönes Substrat drin, das heißt eben einfach MDMA. Das sagt uns wahrscheinlich jetzt nichts, aber wenn ich sage Ecstasy, dann kennt es jeder. Und das haben wir Anfang vom 19. Jahrhundert so gewonnen, deswegen Muskatnuss wirklich mit Stille und mit Bedacht zu sich nehmen. Das hat auch andere Halluzinogene drin, die sogar dem Heroin ähnlich kommen. Und dann glaubt man immer wieder mal, denken Sie manche, da kann ich mich jetzt still berauschen. Das ist nicht so. Gell? Also da kommt vorher die Übelkeit, der Schwindel, der massive Kopfschmerz, bevor man wirklich dann, weiß ich nicht, welchen Zustand spürt, den man vielleicht haben will. Und deswegen wirklich ob einer halben Muskatnuss oder eine halbe Muskatnuss kann wirklich lebensbedrohlich sein.
Wirklich?
Das ist eine von diesen Bereichen, wo man dann einfach ein bisschen aufpassen muss.
Okay. Ja, also die Dosis macht das Gift, aber ich bin jetzt halt nicht wirklich begabt in der Küche. Aber wo ich mir wahnsinnig schwer tue, typisches Thema Nudeln kochen. Man sagt ja immer so ein bisschen mit den Fingern, kann man sich das gut ausmessen und dann denke ich mir immer, was? So wenig? Dann haue ich noch ein paar Nudeln dazu und dann ist es viel. Also,
jetzt bei einem Gewürz dann Obacht. Aber Muskatnuss, das hätte ich echt nicht gewusst. Ich meine, es steht ja schon über dabei nur ganz wenig. Gell? Mhm. Also dann tust du ja auch nur ganz. Der schmeckt ja so. Ich glaube, wenn da zu viel an Essen drinnen war, das kannst du ja gar nicht essen.
Nein, es betäubt ganz die Mundschleimhaut. Ja, genau. Also, aber es ist da ein Maß und Ziel.
Ja, genau.
Wenn ich wenig Salz nehme, das brauche ich, dass man wahrscheinlich schmeckt. Viel Salz ist eigentlich wirklich für ganz viel gesundheitliche Schäden verantwortlich. Deswegen halt alles mit Maß und Ziel.
Was ist jetzt der Unterschied zwischen Naturheilkunde und Homöopathie? Weil das ähnelt ja schon, oder? Oder sind das zwei komplett getrennte Gebiete, wo du sagst?
Es ist sehr unterschiedlich eigentlich. Okay. Beides will verursachen, dass der Körper seine Selbstheilung wieder entfacht. Wie wir es früher gehabt haben, wie wir es braucht haben. Die Naturheilkunde ist aber so, dass man wirklich von vielen, vielen Jahrzehnten über die Völker herausgefunden haben, welche Naturpflanzen haben welche Wirkungen. Mhm. Da ist viel Selbstversuch dabei gewesen. Und so hat sich das etabliert, dass man jetzt zum Beispiel wirklich Phytomedizin eigentlich hat, also die pflanzliche Medizin, wo aber bei der Naturheilkunde auch vieles anderes dazugehört. Zum Beispiel Reinigungsrituale, wie zum Beispiel eine Darmreinigung oder wie zum Beispiel Hydrobehandlung, was heißt das? Wärme, Kältebehandlung mit Wasser, also oder Heilfasten, das ist alles Naturheilkunde. Mhm. Und wir nehmen die Pflanzen eigentlich als Ganzes. Also man hat ganz viele Pflanzenmoleküle. Mhm. Bei der Homöopathie ist es anders. Da haben wir einfach den Ansatz, dass das Ähnlichkeitsprinzip, dass Ähnliches Ähnliches heilen kann. Das klingt jetzt kompliziert, und zwar, man kann sich es aber so vorstellen, dass wenn mich jetzt zum Beispiel eine Biene sticht, dann kennt man das, das schwült an und ich würde denken, Biene ist schlecht. Und bei der Homöopathie geht man her und nimmt quasi das Gleiche, was das im großen Ausmaß verursacht, eben das Bienengift, verdünnt es ganz, ganz stark in einer strengen Verdünnungsreihe und dadurch nimmt man das gleiche Bienengift, dass man jetzt diese Schwellung zum Beispiel, diese Rötung abbaut. Gell? Also ganz ein anderer Ansatz.
Okay, ja.
Und die Pflanze ist eigentlich molekular technisch nicht mehr erkennbar. Also so klein ist die Verdünnungsreihe. Also wirklich ganz stark verdünnt. Da kann ein tierisches, da kann ein metallisches verwendet werden in der Homöopathie. Mhm. Also zwei deutlich verschiedene Sachen eigentlich.
Für mich war das alles so, irgendwie gehört das so zusammen.
Ja, aber wenn man sie nicht, ja, genau, wenn man, man denkt sich da nicht viel. Nein. Aber beim einen wirklich großes Kraut, jetzt ganz banal, und beim anderen ganz, ganz stark verdünnt, dass ich es eigentlich kaum mehr nachweisen kann.
Da muss natürlich jeder für sich selber den Weg finden, aber sozusagen bei der Homöopathie ist ja auch, mein Kind ist jetzt schon groß, ich weiß es nicht mehr genau, aber da gehören die Globuli-Sachen auch zur Homöopathie-Ecke.
Genau, und auch, die haben dann auch eigene Tinkturen, also es sind nicht nur die Kugala, die Globuli, sondern das kann dann auch eine gemischte Tinktur sein, aber es ist halt immer stark verdünnt. Es ist immer verdünnungsfrei, und beim Globuli ist es halt dann in Zucker drinnen.
Zucker.
Ja, ganz oft das Globuli ist halt ein Saccharin, ja, also ein Zucker. Ein kleiner, und da ist quasi der Wirkstoff dann drinnen.
Also eigentlich, wenn man das jetzt kleine Kinder gibt, nicht wirklich Schokolade, oder ich meine, da gibt es auch die Zahnkugeln und Dinge, und die habe ich in Hülle und Fülle, habe ich die oft reingedruckt. Aber wenn ich jetzt höre, da ist so Zucker oder so drinnen, oder.
Ich glaube, da ist es oft auch die Zuwendung, die man gibt.
Und ich glaube, man muss sich mit dem, was man für sich selber und für seine Nächsten anwendet, wohlfühlen. Und oft, ich sage auch, wieder die Dosis macht das Gift. Und mein Kind, wenn sie jetzt wirklich viel Zahnweh hat und ich gebe ihm eine Nelke, was auch schön betäubend war, einfach einen Tee, das wird es mir wahrscheinlich gar nicht trinken, weil es viel zu stark und nicht gut schmeckt fürs Kind.
Ja.
Und so, jeder muss das finden, wo er seine Nische hat, wo er sagt, das hilft mir und das hilft meinen Nächsten.
Ja, liebe Nini, wir sind schon ein bisschen im fortgeschrittenen Stadium von der Zeit her. Ich sehe gerade, du hast so noch, genau, wir haben auch noch einiges aufgeschrieben, und die Nini ist da auch super vorbereitet, aber zum Abschluss jetzt ist mal ein Jahr her von unserem gemeinsamen Start, muss man ja sagen. Was, da hat sich auch bei dir viel getan. Gibt es noch irgendwas, was du in nächster Zeit noch erreichen möchtest, wo du sagst, ich arbeite vielleicht gerade dran?
Ich bin ja, wer, ich entschleunige sehr gern, das heißt, ich bin gern sehr bewusst. Mhm. Ich probiere jeden Tag ein bisschen präsent zu sein, achtsam zu sein, viel zu genießen. Deswegen, ich habe natürlich meine Ziele, aber trotzdem umso wichtiger, dass ich jeden Tag eine richtige, aufrichtige Freude und ein Glück empfinde. Mein Ziel ist natürlich, ich bin mitten im Doktorat, also das soll passieren.
Ja.
Da bin ich auch mittendrin, da stecke ich viel Energie ein. Aber das darf auch ohne Druck sein. Also einfach, mir ist immer die Freude, und ich glaube, wenn man den findet, dann macht man immer was richtig gut.
Absolut richtig.
Stimmt, ja.
Und
stimmt. Was möchtest du an unseren Zuhörerinnen, jetzt würde ich schon Zuschauern sagen, Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben auf dem Weg?
Ganz eindeutig bei den Kräutern, seid einmal abenteuerlustig. Wenn man Petersilie und Schnittlauch Fanat oder Fanatin ist, dann wirklich einmal was anderes kaufen. Oder einmal zurückgehen zu den Wurzeln und einmal einfach aus der Wiese die zwei Sachen pflücken, die ich kenne vor meiner Haustür. Und einfach einmal mutig, abenteuerlustig sein, den Spaß zurückbringen in die Küche. Nicht, ich muss jetzt kochen gehen, sondern heute zauber ich mir was. Da werde ich einmal schauen.
Gibt es dann ein Fünf-Gänge-Menü?
Ja, genau. Einmal mit Rotklee, einmal ist das Gänseblümchen drauf.
Gänseblümchen, genau.
Einfach einmal richtig mutig sein.
Wir schicken da dann ein Foto.
Wunderbar.
Ja, liebe Nini, vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du uns mit deinem Wissen bereichert hast, und ich hoffe, es kann jeder ein bisschen was von uns mitnehmen. Also ich habe schon das ein oder andere Neues und sehr Interessante erfahren, und wünsche mir da weiterhin noch alles Gute.
Ich sage danke und viel Spaß im Frühjahr. Abenteuerlustig werden.
Ja.
Haben Sie ein Thema, welches Sie brennend interessieren würde? Gerne können Sie uns Ihre Anregungen und Wünsche mitteilen. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung auf den diversen Plattformen. Abonnieren Sie unseren Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen. Bis bald und bleiben Sie gesund!